Ja, Michael, du hast schon eingeführt, um was es heute geht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es euch auch so geht wie mir. Da war Karfreitag, da war Ostern. Da hat man sich drauf gefreut, drauf vorbereitet. Zu Hause vielleicht noch eine Osterdekoration oder so. Und dann ist Ostern vorbei und plötzlich sind wieder ganz andere Themen da. Nicht mehr jetzt die Sache, was mit Ostern zu tun hat. Prüfungen, Semesterferien, Urlaub, Eis essen gehen, Kino oder was weiß ich alles, Beziehungen, Krankheit. Aber irgendwie rückt dieses Ostergeschehen wieder in den Hintergrund. Und mal so Hand aufs Herz, wer hat sich diese vergangene Woche mit Ostern nochmal beschäftigt, außer die Ostereier oder Osterhasen gegessen? So thematisch. Also so etwa 5 Leute. Was war denn bei den anderen dann das Thema? Studium. Genau. Ausarbeit. Ich finde es irgendwie manchmal schade, dass so große Ereignisse, die die Welt prägen, die unsere Zukunft auch betreffen, dann einfach solche Themen ganz schnell wieder in den Hintergrund treten. Das passiert ja nicht absichtlich, bestimmt nicht, aber manchmal ist es einfach so. Und da dachte ich, warum nicht am Sonntag danach, nach Ostern, nochmal dieses Thema von Ostern und was damit zusammenhängt, aufzugreifen. Zumal ja schon die Zeitung Sonntag aktuell, das war, also ich hebe mir immer die Zeitungen an Ostern auf, weil ich das vielleicht irgendwann mal brauchen könnte. Und heute kann ich es brauchen. Das war von 2017. Das war auf der Titelseite. Da war nichts von Ostern zu lesen. Vom Inhalt von Ostern. Auf der Suche nach dem guten Ei. Bio-Eier. Das war das Thema an Ostern für die Zeitung. Aber wer glaubt, dass es jetzt 2018 besser war? Weiß noch jemand, was da drauf war? Der Wahlkampf kommt auf Touren. Oberbürgermeisterwahl in Freiburg. Das war das Thema an Ostersonntag. Unglaublich. Wir leben doch in einem christlichen Abendland, oder? Und dann kommt der Oberbürgermeister an Ostern. Der neue Osterhase, egal. Ich habe mich gefragt, welche Auswirkungen hat eigentlich Ostern, das was an Karfreitag und Ostern passiert ist, für mein persönliches Leben? Was will ich davon lernen? Was möchte ich davon mitnehmen? Was soll mich prägen im Alltag? Was soll nicht in Vergessenheit geraten? Und deswegen habe ich so das Thema formuliert, Auswirkungen von Ostern für mein persönliches Leben. Was hat das mit der Auferstehung Jesu zu tun? Und ich habe 3 große Blöcke: Thema Rechtfertigung, Thema Glaubwürdigkeit der Bibel und Thema lebendige Hoffnung. Und das packen wir jetzt in 22 Minuten hinein. Okay? Dann weiß die Küche Bescheid. Also, eine erste Auswirkung von der Auferstehung Jesu ist das Thema Rechtfertigung. Das ist jetzt etwas klein geschrieben wahrscheinlich, aber ich habe es einfach auf eine Folie, damit man das nachher auch so zusammen hat. Das Thema Rechtfertigung war ja das große Thema von Martin Luther. Wir kommen ja auch vom Martin Luther-Jahr her, letztes Jahr die 500 Jahre Reformation. Das war die große Frage von Martin Luther: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich vor Gott bestehen? Und das Lied, wo wir eben gesungen haben, hat ja Römer 8 als Grundlage gehabt. Also das erste Lied, wo wir gesungen haben, wenn Gott auf unserer Seite ist, fand ich interessant. Das war fast Originaltext von Paulus. Beim Thema Rechtfertigung, da schreibt Paulus zum Beispiel in Römer 4, Vers 25, ich lese mal nach Hoffnung für alle und nach der neuen Genfer Übersetzung: Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Und die neue Genfer Übersetzung, da heißt es: Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Also wozu ist Jesus auferweckt worden? Was war ein Grund? Was war das Ziel? Die Antwort lautet, damit wir vor Gott bestehen können. Damit ich vor Gott recht bin. Jeder, der an Jesus glaubt, wer Jesus in sein Leben, in sein persönliches Leben aufgenommen hat, der ist gerecht vor Gott, ist angenehm vor Gott, recht vor Gott, ist ein Angenommener. Das heißt, Gott sieht mich jetzt durch Jesus an. Gott hat so, ich sag mal etwas lapidar, die rosarote Brille auf, die Jesusbrille. Wenn Gott mich anschaut, dann sieht er mich in Jesus an. Und deshalb kann ich vor ihm, vor dem heiligen, lebendigen Gott bestehen. Wenn ich recht vor Gott bin, dann muss ich mich nicht mehr selbst erlösen. Das ist ja das Thema von vielen, von allen anderen Religionen. Sie müssen etwas tun, um ihren Gott gnädig zu stimmen. Sie müssen Opfer bringen, egal wie das auch immer heißt. Ob das bei den Zeugen Jehovas ist oder bei Buddha, spielt keine Rolle. Sie müssen Leistung bringen, durch Werke irgendetwas tun. Sozusagen eine Leiter in den Himmel bauen. Je mehr du Gutes tust, je mehr du das tust, was dieser Gott will, je eher hast du die Chance, nach oben zu kommen. Eine Leiter von unten nach oben zu bauen. An den Gott, an den wir glauben, an den Gott Jahwe, der ist den Weg umgekehrt gegangen. Er kam von oben zu uns in Jesus Christus runter und hat damit eine Brücke gebaut. Ich muss nichts abverdienen irgendwie. Ich kann Sünde nicht abverdienen. Für Sünde gibt es nur eine Lösung und das ist Jesus. Ich kann sie nicht abverdienen, wenn ich mich noch so anstrenge und was weiß ich alles mache. Ich kann sie nicht abbezahlen. Das hat Jesus für mich gemacht. Das alles steckt in dem Thema Rechtfertigung. Durch Leistung, durch Werke werde ich nicht gerechter. Ich bin recht vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Ich bin gerecht vor Gott. Und wenn ich irgendwelche Dinge tue, zum Beispiel im Musikteam singe oder in der Küche unten koche oder Jungscharbeit mache oder dem Nachbar von Jesus erzähle, was auch gut ist, dadurch werde ich nicht gerechter. Dadurch werde ich auch nicht heiliger. Es gibt keine Stufe gerecht, gerechter am gerechtesten. Das ist so ähnlich wie mit schwanger. Du kannst nicht schwanger, schwanger am schwangersten sein. Das geht nicht. Entweder du bist schwanger oder du bist es nicht. Und genauso ist es auch mit gerecht. Du kannst, da gibt es keine Steigerung. Wenn das wahr ist, dass du gerecht vor Gott bist, recht vor Gott, angenehm vor Gott, geliebt von Gott, was bedeutet das? Was hat das dann zur Folge? Das sollte ja Auswirkungen haben in meinem Leben. Dann hat das zur Folge, das nimmt mir den Druck weg, fehlerlos oder perfekt sein zu müssen. Wenn ich recht vor Gott bin, so wie ich bin, wenn du in den Spiegel schaust, dann kannst du sagen, ich bin recht vor Gott. Dann kann ich einfach mal durchatmen. Es ist okay. Es reicht. Das nimmt so viel Druck weg, einen Leistungsdruck, auch bei Christen. Ich sollte das und jenes noch tun, um irgendwie. Ich muss nicht fehlerlos oder perfekt sein. Wir leben manchmal unter diesem Thema, ich muss gut sein. Ich muss Höchstleistung bringen, nicht nur im Beruf. Wir übertragen das manchmal dann auch aufs Christsein, auf die Beziehung zu Jesus. Was will ich denn damit erreichen, wenn ich alles richtig machen will, alles gut machen will? Was ist das für eine Motivation dahinter? Ist die Motivation eventuell, um bei Gott besser anzukommen, um gerechter zu sein oder an meiner Heiligkeit etwas zu machen? Oder damit er vielleicht eher mein Gebet erhört? Wenn ich recht vor Gott bin, dann kann das Maskenspiel ein Ende haben. Ich kann ehrlich werden. Ehrlich zu mir selbst. Ich kann echt sein. Ich kann zu meinem Versagen stehen. Ich kann über meine Probleme, über meine Zweifel auch reden. Nicht unbedingt hier vorne, aber vielleicht im kleinen Kreis, im Hauskreis oder in einer Zweier-, Dreier-, Viererschaft. Kann ich darüber reden, wie es mir wirklich geht? Da kann ich auch über die letzten 10% reden. Über die Dinge, die vielleicht niemand weiß. Die sich irgendwo im Verborgenen abspielen. Kann ich darüber reden, wie es mir geht, vielleicht in meiner Ehe, wo ich da zu knabbern habe, was mir vielleicht auch helfen würde. Ich kann vielleicht auch darüber reden, über meine negativen Gedanken, die mich immer wieder prägen, einholen, über vielleicht eine schlechte Kindheit, die ich hatte, die sich auswirkt auf mein Heute. Ich kann vielleicht auch darüber reden, über meine sexuellen Probleme, ob das in der Ehe ist oder wenn du nicht verheiratet bist, wie du damit umgehst, um einfach mal Hilfe, das mal auszusprechen. Versteht ihr, wenn ich recht vor Gott bin, dann kann ich die Maske runternehmen und ich kann zu mir stehen, zu meinen Grenzen und zu meinen Gaben, zu meinen Problemen. Ich habe nichts zu verlieren. Was sollte ich verlieren? Ich bin doch recht vor Gott und das ist das Entscheidende. Ich muss nicht recht sein vor Menschen. Wenn ich recht vor Gott bin, dann kann ich einfach auch über die letzten 10% reden. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich kann mein Herz öffnen. Ich muss nicht ein Schauspieler sein. Und wir sagen doch in der Gemeinde, wir können ehrlich sein. Wir können offen sein. Wir können Gemeinschaft leben. Es soll doch ein Ort der Gemeinschaft sein, wo ich der sein darf, der ich wirklich bin. Wo ich nicht Angst haben muss, dass man mir dann ja einfach Negatives nachsagt oder wo ich Angst haben muss, hier verliere ich mein Gesicht. Nein, hier kann ich mein Gesicht zeigen. Das ist die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, weil Jesus auferstanden ist. Ich kann zu mir stehen, und ich kann auch zum anderen stehen, auch zu seinem Versagen. Ich kann zu meinen Grenzen stehen und ich kann den anderen auch akzeptieren mit seinen Grenzen. Das ist eine Auswirkung für mich, die ich leben möchte, weil Jesus auferstanden ist und weil er mich recht vor Gott macht. Und er macht nicht nur mich recht vor Gott. Schau mal nach links und nach rechts. Den hat er auch gerecht gemacht. Der ist auch recht. Vielleicht ist er in deinen Augen ein bunter Vogel. Und denkst du manchmal, also der müsste mal an sich arbeiten. Nein oder ja. Zunächst mal, er ist recht vor Gott. Die zweite Auswirkung von Ostern, die Glaubwürdigkeit der Bibel. Großes Thema. Lukas schreibt in seinem Kapitel, in seinem Evangelium, Kapitel 24, in diesem Text von den Emmaus-Jüngern, die da unterwegs sind, tief traurig, weil ihr Herr und Meister gestorben ist und die Sache ist schiefgelaufen und jetzt sind sie allein und Jesus ist tot. Größte Enttäuschung, völlig am Boden zerstört. Und dann kommt ja dieser Fremde und gesellt sich unter sie. Und dann lesen wir dort. Darauf sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Wenn wir jetzt noch 1. Korinther 15 dazu nehmen würden, dann stellen wir fest, die ganze Prophetie über Jesus, über diesen Messias, über diesen Erlöser hat sich erfüllt. Angefangen von der ersten Prophetie in 1. Mose 3, Vers 15 bis hin zu Maleachi 3, Vers 1. Bis hin zu seiner Himmelfahrt. All das hat sich erfüllt. Es geschah, wie es geschrieben steht. Auch die Auferstehung Jesu ist bezeugt von über 500 Zeugen, können das bezeugen, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Es hat sich bewahrheitet, was die Propheten gesagt haben. Und weil das sich alles bewahrheitet hat, weil das keine Märchen waren, was hat das für Auswirkungen für mein Leben, was hat das zur Folge? Ich darf wissen, dass die Bibel kein Märchenbuch ist, kein Fabelbuch. Gott selbst hat dieses Wort geschrieben. Es ist nicht irgendwie eine menschliche Erfahrung, was wir hier in der Bibel haben. Das ist nicht nur Druckerschwärze. Da hat sich nicht irgendjemand was ausgedacht zu schreiben. Gott selber hat dieses Wort uns hinterlassen, sein Liebesbrief an uns. So lesen wir zum Beispiel im 2. Petrusbrief: Vor allem aber sollt ihr begreifen, dass die prophetischen Worte der Schrift niemals von den Propheten selbst stammten oder aus ihrem eigenmächtigen Willen hervorgingen, prophetisch zu reden. Es war der Heilige Geist, der die Propheten dazu trieb, von Gott zu sprechen. Gott selber hat sein Wort geschrieben durch Menschen. Und diesem Wort, was er uns hinterlassen hat, kann ich vertrauen. Es ist vertrauenswürdig. Und ich darf wissen, dass das, was noch prophezeit wurde, dass sich das alles auch erfüllen wird. Die ganzen Texte in der Offenbarung oder auch in den Evangelien, einfach was im Neuen Testament auch noch angekündigt wird, angekündigt wurde nach der Zeit Jesu, es wird sich erfüllen, so wie es geschrieben ist. Genauso wie sich diese Worte auf den Messias erfüllt haben, wird sich das auch erfüllen auf das, was noch kommt. Ich brauche keine Angst zu haben, dass mich Gottes Wort täuscht. Wo er mir etwas verheißt, ihr Lieben, darauf kann ich vertrauen. Jesus selbst hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Meine Frage an dich, welche Verheißungen kennst du, die noch nicht erfüllt ist? Bist du mit Verheißungen unterwegs? Dass Jesus wiederkommt. Ort und Zeit auch, wissen wir nicht. Aber dass er wiederkommen wird, das wissen wir. Ein Wort aus dem Alten Testament, jawohl. Gibt es noch andere Verheißungen vom Neuen Testament her, auf Blick auf die Zukunft? Ein Wort aus der Offenbarung, ja. Die neue Stadt Jerusalem. Wir gehen mal weiter. Die Auswirkungen von Ostern für mein persönliches Leben durch die Auferstehung Jesu. Ich habe dadurch eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht lebendig ist, kannst du gleich begraben oder die ist schon begraben, die musst du gar nicht mehr begraben. Eine Hoffnung, die nicht lebt, ist letztlich keine Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung, so schreibt es Petrus im 1. Petrusbrief. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Wenn du sagst, du hast Hoffnung, dann ist diese Hoffnung nicht auf dich gegründet, sondern diese Hoffnung ist auf Jesus Christus begründet. Wir haben eine begründete Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist, weil er der Erste ist, der von den Toten auferstanden ist. Paulus schreibt im Korintherbrief, dass er der Erstling ist. 1. Korinther 15. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, kann nun durch einen anderen Menschen, Christus, oder hat nun durch einen anderen Menschen Christus die Auferstehung von den Toten begonnen? Nun aber ist Christus auferstanden. Und weil er auferstanden ist, weil er der Erste ist, hat die Auferstehung begonnen. Es geht weiter. Es wird kommen, so sicher ich hier stehe. Der Tod, ihr Lieben, hat nicht das letzte Wort. Der Tod ist eine Durchgangstür in die Ewigkeit. Der Tod bringt alle Christen zu Jesus nach Hause. Und das ist es doch, was wir letztlich wollen, nach Hause kommen. Dort ankommen, wonach wir uns auch sehnen. Ihr Lieben, nicht die Friedhofsordnung ist die letzte Ordnung, der wir unterliegen, sondern Gottes große Auferstehungsordnung. Das ist ein Riesenunterschied. Ich helfe momentan einem Bestatter mit. Also wenn es klemmt, dann ruft er mich an und fragt, ob ich schnell helfen könnte. Um was es jetzt da geht, brauche ich ja nicht groß erklären. Auf jeden Fall komme ich immer wieder auf den Friedhof. Und am Eingang ist diese Friedhofsordnung auf einem Täfelchen. Da ist es unter anderem drauf, dass man nicht Fahrrad fahren darf. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Schild vorbeilaufe, bekomme ich Gänsehaut. Wisst ihr warum? Weil ich mich freue, weil ich mich von Herzen freue, dass ich dieser Friedhofsordnung mal nicht unterliege, sondern Gottes großer Auferstehungsordnung. Das ist nicht das Letzte hier. Und da bekomme ich eine Freude, eine Hoffnung, es ist so schön zu wissen, wenn mein Körper mal da abgelegt wird, das ist nicht das Ende. Es geht weiter, ich werde zu Hause sein bei Jesus. Ich habe schon manchen Menschen begleitet auf dem letzten Stück des Weges im Leben. Versteht ihr, wenn man da am Sterbebett ist, ob das im Krankenhaus ist oder zu Hause? Ich habe noch nie erlebt, dass ein Sterbender dann darüber gesprochen hat, was er alles geleistet hat. Er hat noch nie Urkunden erwähnt. Er hat mir noch nie Pokale gezeigt. Guck mal da im Regal oder wo auch immer in einer Vitrine. Er hat noch nie über Urlaub gesprochen, über das, was er erreicht hat. In der Regel geht es dann auch ums Thema, um die Kinder, also Familie, und um die Ewigkeit, wo gehe ich hin, dass ich mich drauf freue. Aber alles andere ist ausgeblendet. Und das hilft mir immer wieder auch für mich zu sagen, worauf will ich mich konzentrieren. Am Ende meines Lebens, was ist das große Thema? Und das große Thema soll nicht erst am Ende des Lebens da sein, sondern jetzt schon im Alltag. Das ist wichtig. Natürlich müssen wir unseren Beruf, unsere Dinge ernst nehmen und da unserem Mann stehen. Das will ich jetzt nicht sagen, dass wir einfach die Füße hochlegen und sagen, oh ja, in 20 Jahren oder in 5 Jahren, da ist das wichtig, dann braucht das heute nicht wichtig sein. Das sage ich nicht. Aber es soll mich nicht bestimmen, mich verrückt machen und mich unter Druck setzen. Und wenn Christen eine solche Hoffnung haben, wenn du eine solche Hoffnung hast, dann darf das auch Folgen haben. Ihr Lieben, dann sind Christen, dann bist du ein Hoffnungsträger. Christen sind keine Hosenträger, das manchmal auch. Aber in erster Linie sind wir Hoffnungsträger. Hoffnungsträger in einer Welt, in der mehr und mehr die Zuversicht, die Hoffnung verloren geht. Zumindest nehme ich das so wahr. Es kracht an allen Enden. Du bist irgendwo, hat man das Gefühl, man ist gar nicht mehr sicher. Lest mal die Werbung von dem Oberbürgermeister. Da ist das Thema Sicherheit ein wichtiges Thema. Das war vor 30 Jahren. War das kein Thema, zumindest nicht in einem solchen Maß wie heute. Wir dürfen Hoffnung verbreiten. Wir verbreiten keine Weltuntergangsstimmung, sondern Glauben heißt wissen, es tagt, haben wir vorhin gesungen. Es tagt ein neuer Morgen, er ist am Horizont da. Wir reden von diesem neuen Leben, das wir in Jesus haben, von dieser Hoffnung, von dieser Ewigkeit, die uns geschenkt ist. Die Hoffnung ist das trotzdem im Leben. Die Hoffnung ist das trotzdem im Leben. Das heißt, dass wir nicht am Negativen stehen bleiben, sondern dass wir vom Ziel her leben, uns vom Ziel her orientieren und uns deshalb auch für diese Hoffnung investieren. Nochmal, die Hoffnung ist das trotzdem im Leben, so wie bei Asaf. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ich glaube, wer vom Ziel her lebt, kann auch in Leid oder mit Leid anders umgehen. Weil er weiß, dass dieses Leid, egal welchen Namen es trägt, weil er weiß, dass das nicht das Letzte ist, das ist das Vorläufige und nicht das Ende. Paulus schreibt im Gefängnis: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Gott zu loben, wenn man gerade einen Urlaub gebucht hat, egal wohin, und ein fettes Essen auf dem Tisch steht und ein schönes Auto im Hof und 3 gesunde Kinder, die alle mit Jesus unterwegs sind, was auch ein Geschenk ist, ein Gnadengeschenk. Oder man vielleicht ein tolles Abi gemacht hat oder ein Studium begonnen hat und alles läuft so schön rund, dann ist das nicht das Problem oder nicht die große Herausforderung. Wenn es aber nicht so läuft, ihr Lieben, wenn so Einschläge kommen, große oder kleine, wie auch immer, dann ist das nochmal eine andere Sache. Aber letztlich geht es doch auch darum, dass wir im Leid wissen, dass das nicht das Letzte ist, sondern dass wir diese Hoffnung haben und dass wir dann auf Jesus schauen und ihn auch im Leid verherrlichen, indem wir sagen, Jesus, ich möchte dir jetzt da auch vertrauen. Du bist auferstanden und lebst. Und ich möchte an deiner Auferstehungskraft, an deiner Auferstehungshoffnung teilhaben. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich gebe mich dir hin. Und ich habe hier Geschwister um mich herum, mit denen teile ich das jetzt, meine Not, mein Leid, meine Angst, mein Zweifel. Ich bleibe damit nicht bei mir, sondern ich gehe damit zu Jesus und zu meinen Geschwistern. Und ihr Lieben, weil ich diese Hoffnung habe, schreibt Johannes in seinem ersten Brief: Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Wir sind es jetzt schon, auch der daneben dir sitzt, sofern er an Jesus glaubt. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Wer diese Hoffnung hat, der lebt nicht einfach in den Tag hinein. Dem ist es wichtig, so zu leben, wie es Jesus möchte. So schreibt Johannes hier. Wer von dieser Hoffnung gepackt ist, der hat es auch auf dem Herzen, dass diese Hoffnung andere Menschen erfahren, von dieser Hoffnung auch hören. Und da möchten wir mithelfen, jeder mit seiner Begabung, die er bekommen hat. Da möchten wir mithelfen, dass diese Hoffnung nicht nur hier in diesem Raum bleibt, sondern hinausgeht in die Welt. In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, wo es auch immer ist. Dass wir dort diese Hoffnung verbreiten, wenn wir aufs Thema zu sprechen kommen, wie schwer es ist in dieser Welt und dies und das. dass wir von dieser Hoffnung von Jesus Christus reden. Nicht nur reden, sondern dass wir die auch ganz praktisch im Nächsten weitergeben. Dass wir ein Auge und ein Ohr für den Nächsten haben, um andocken zu können mit dieser Hoffnung. Das wünsche ich uns, ihr Lieben. Jeder an seinen Platz. Ich wünsche mir, dass Ostern nicht nur im Kalender bleibt, so diese Tage da um Ostern, sondern dass diese Botschaft der Auferstehung unseren Alltag prägt. Das, was wir heute Morgen eben gehört haben, was wir hier noch mal kurz sehen, dass das dein Leben prägt. Die Freude über dem, dass Jesus auferstanden ist. Dass sie unser Leben prägt. Zum Schluss noch ein kurzes Erlebnis. Eine bekannte Familie von uns hatte ein krankes Kind und wirklich ernsthaft krank. Wochenlang im Krankenhaus. Es war nicht abzusehen, wird es überleben oder nicht überleben. Immer dieses Hin und Her, Hoffnung und dann wieder ein Rückschlag und so. Und dann kam der Tag, wo es aufwärts ging, richtig aufwärts ging. Und dann kam der Tag, wo die Eltern ins Krankenhaus gefahren sind und ihr Kind nach Hause holen durften, gesund. Eine Freude war das. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie sie gestrahlt haben, wie sie Wochen danach, Monate danach über dieses Erlebnis einfach erzählt haben. Und ihre Augen leuchteten noch nach wie vor über diesem Geschenk. Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank ist es so ausgegangen. Was ich damit sagen will ist, da ist was Wunderbares passiert. Was Großartiges. Aber Jesu Auferstehung ist noch viel großartiger. Und das soll uns prägen, ihr Lieben. Auch dann, wenn dieses Kind gestorben wäre. Und ich weiß nicht, ob heute Morgen jemand da ist, der vielleicht Ähnliches erlebt hat, wo das Kind eben nicht gesund wurde, sondern gestorben ist und sie es mussten beerdigen. Dann wünsche ich dir an der Stelle Gottes Frieden über der Situation, die brutal ist. Ich glaube, es gibt nichts Schwereres, als ein eigenes Kind beerdigen zu müssen. Aber dass dich dann diese Auferstehungshoffnung trägt, dass du weißt, dass du dieses Kind wieder sehen wirst. Dass du es vielleicht wieder in den Arm nehmen darfst im Himmel. Nicht weil ich sage, weil Jesus auferstanden ist und lebt.